Stell dir vor, du hältst ein Buch in den Händen, das Buch deines Lebens. Es enthält alle Informationen darüber, wie dein Körper funktioniert. Aber es gibt ein Problem. 3 Milliarden Buchstaben ohne Satzzeichen, Kapitel oder Absätze. Einfach eine endlose Aneinanderreihung. Wie entschlüsselt man sowas? Genau das ist die Herausforderung der DNA-Sequenzierung. Wie wir gelernt haben, dieses genetische Buch zu lesen und welche Möglichkeiten das für die Medizin der Zukunft eröffnet, darüber spreche ich heute mit unserer Expertin, Prof. Dr. Julia Schulze-Hentrich. Julia, fangen wir wie immer ganz von vorn an. Wenn wir von DNA sprechen, meinen wir diesen riesigen, komplexen Bauplan unseres Körpers. Aber warum lohnt es sich überhaupt, diesen Bauplan zu entschlüsseln? Also, was bringt uns das Wissen darüber?
Wie du richtig sagst, in der DNA steckt die komplette Bauanleitung für unseren Körper. Also alle Informationen darüber, wie er aufgebaut ist und wie er funktioniert. Dieser Bauplan besteht aus 4 verschiedenen chemischen Bausteinen, den sogenannten Basen. Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin, abgekürzt A, T, C und G. Diese 4 Buchstaben werden in unzähligen Kombinationen aneinandergereiht. Über 3 Milliarden Buchstaben lang ist der Bauplan in jeder Zelle pro Chromosomensatz. Wenn diese Anleitung, also die Abfolge der Basen, analysiert und verstanden wird, dann gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse darüber, wie unser Körper funktioniert. Im gesunden Zustand, aber auch bei Erkrankungen. Und wir lernen etwas über unsere Entwicklung und den Alterungsprozess. Aber auch in der Gesundheitsversorgung wird dieses Wissen zunehmend genutzt. Wir können zum Beispiel erkennen, wo fehlerhafte Bereiche, zum Beispiel Mutationen, vorliegen, etwa bei Erbkrankheiten. Und genau das hilft bei der Diagnose und Therapie von Erkrankungen. Der erste große Schritt ist dabei schon geschafft. Wir können heute das gesamte Genom eines Menschen lesen. Die Technik, mit der das möglich ist, nennen wir Sequenzierung. Die nächste Herausforderung ist jetzt, diese Information auch wirklich zu verstehen, zu interpretieren und sinnvoll zu nutzen.
Heute können wir ein ganzes Genom eines Menschen lesen. Das war aber nicht immer so. Wie funktioniert das eigentlich, die DNA zu entziffern?
Genau, das war sehr lange eine riesige Herausforderung. Die DNA besteht, wie bereits erwähnt, aus 3 Milliarden Buchstaben, die dann eine sehr lange Sequenz ergibt. Und um diesen Buchstabencode zu lesen, nutzen wir Sequenziermethoden. Das erste komplette Gen für ein Virusprotein wurde bereits 1972 entschlüsselt. Hierbei wurden RNA-Einzelsequenzen in kleinere Stücke zerlegt, diese Fragmente analysiert und anschließend die Reihenfolge, also die Sequenz der Basen, mithilfe chemischer Methoden Stück für Stück wieder rekonstruiert. Ein ziemlich langsamer und fehleranfälliger Prozess. Den Durchbruch der Sequenzierungstechnologie schaffte allerdings der Wissenschaftler Frederick Sanger mit der nach ihm benannten Sanger-Sequenzierung im Jahr 1977, welche ihm dann auch 1980 den Nobelpreis einbrachte. Für die nächsten gut 30 Jahre war das die am meisten verbreitete Sequenziermethode.
Und wie genau funktioniert diese besondere Sanger-Methode?
Ja, die Methode war ein Durchbruch, obwohl das Prinzip einfach, aber total clever war. Im Prinzip funktioniert sie wie ein kontrolliertes Kopieren der DNA im Labor. Also im Labor kopieren WissenschaftlerInnen den DNA-Strang, den sie lesen wollen. Sie vervielfältigen ihn also viele Male. Dabei mischen sie in ihr Reagenzglas 4 ganz normale DNA-Bausteine, also A, T, C und G. Aber jetzt kommt der clevere Trick. Sie geben zusätzlich ein paar besonders präparierte Bausteine dazu. Die sehen zwar fast genauso aus wie die normalen Buchstaben, haben aber einen Haken. Sie können die Kette nicht weiter verlängern, also Stoppbausteine quasi. Man kann sich das vorstellen wie ein Legostein, bei dem unten die Noppen fehlen. Du kannst ihn also noch anstecken, aber danach geht nichts mehr. Kein weiterer Stein kann folgen. Und jedes dieser Stoppbausteine ist mit einer eigenen Farbe markiert. Wenn jetzt beim Kopieren einer dieser Stoppbausteine eingebaut wird, bricht der neue DNA-Strang genau an dieser Stelle ab und er endet mit einer bestimmten Farbe, je nachdem, welcher Buchstabe es war. Und deshalb wird die Methode auch Kettenabbruchmethode genannt.
Am Ende habe ich also viele, viele kleine Lego-Abschnitte, oder?
Ja, das stimmt. Man hat am Ende eine riesige Sammlung von DNA-Schnipseln, die den Lego-Abschnitten entsprechen würden und jeweils mit einem unterschiedlichen Buchstaben enden. Alle sind dann unterschiedlich lang und jeder endet mit einem bunten, leuchtenden Buchstaben. Jeder dieser Schnipsel zeigt also, wo beim Kopieren gestoppt wurde und mit welchen Buchstaben. Und jetzt brauchst du nur noch eins: Ordnung in diese Schnipsel bringen. Sie werden dann nach der Länge sortiert, vom kürzesten bis zum längsten. Und dann liest man einfach die Farben am Ende jedes Schnipsels ab, wie bei einer Lichterkette. Und das genau ist die DNA-Sequenz. Und so konnten Abschnitte der DNA dann ganz gezielt und mit hoher Genauigkeit entschlüsselt werden. Der Nachteil: Aufgrund technischer und praktischer Limitierungen der Methode können nur relativ kleine Abschnitte von ein paar hundert Buchstaben entschlüsselt werden. Außerdem war die Methode auch langsam und immer noch aufwendig.
Die Sanger-Sequenzierung war also die einzige Methode, die es damals gab, um zumindest einzelne, kurze Abschnitte der DNA zu analysieren. Trotzdem war sie aber ein echter Gamechanger für die Forschung, oder?
Ja, genau. Zum ersten Mal konnte man einzelne Gene gezielt untersuchen. Zum Beispiel Gene, die mit bestimmten Erbkrankheiten oder Krebsformen in Verbindung stehen. Das war unglaublich wichtig für die medizinische Forschung, weil man so überhaupt erst verstanden hat, welche Auswirkungen bestimmte Mutationen haben oder wie Krankheiten auf genetischer Ebene entstehen. Gleichzeitig hat diese Methode auch die Grundlage für alles geschaffen, was danach kam, also für die Entwicklung neuer, hochmoderner Sequenziertechnologien.
Man konnte also einzelne Gene analysieren, aber wie kam man eigentlich von diesen einzelnen Abschnitten dazu, das gesamte menschliche Genom ins Visier zu nehmen?
1990 startete dann das Human-Genom-Projekt, ein riesiges, kollaboratives Forschungsprojekt. Forscher aus der ganzen Welt haben sich zum Ziel gesetzt, das komplette menschliche Genom zu entziffern. Dafür wurde das Genom in unzählige kleine Stücke zerteilt und diese Stücke wurden dann einzeln sequenziert. Das war extrem aufwendig und eine enorme technische und logistische Herausforderung. Insgesamt hat das Projekt mehr als ein Jahrzehnt gedauert und Milliarden gekostet. Aber letztendlich war es den ForscherInnen erstmals gelungen, die vollständige Sequenz des menschlichen Genoms zu entschlüsseln und der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Und durch diesen gigantischen Aufwand wurde dann auch die Technik immer weiter verbessert. Weil man gemerkt hat, wie wichtig und nützlich diese Informationen sind, wurde viel in die Weiterentwicklung gesteckt.
Ja, das klingt echt nach einem ziemlichen Meilenstein. Aber Milliarden Kosten und 13 Jahre Forschung sind auch ein hoher Preis. Ist das heute immer noch so?
Da hat sich sehr viel getan. Also ein menschliches Genom kann man heute in wenigen Tagen und für weniger als 1.000 Euro sequenzieren. Dank dieses technischen Fortschritts wie der Entwicklung schnellerer Geräte, effizienterer Reaktionen und auch Analysemethoden. Bahnbrechende Fortschritte waren hier die Automatisierung des Sequenzierers. Dadurch war viel weniger händische Arbeit erforderlich und später die Möglichkeit, die Daten computerbasiert auszuwerten. 1996 wurde eine neue Sequenzierungstechnik vorgestellt, die Pyrosequenzierung. Sie ermöglichte, durch eine neuartige Methode die DNA direkt während der Synthese zu lesen, nicht erst danach. Wie bei Sanger kopiert man hier die DNA im Labor, aber neu ist, wie die farbigen Bausteine eingebaut werden, nämlich hier fortlaufend. Also alle Bausteine leuchten, aber nur für einen kurzen Moment während des Einbaus, wie ein Lichtblitz. Und so misst man dann live in Echtzeit die Reihenfolge der Basen. Das beschleunigte den Prozess enorm und erhöhte so den Durchsatz. Damit wurde die nächste Generation der Sequenzierung eingeleitet.
Ist das dann dieses sogenannte Next Generation Sequencing?
Genau, das war der Vorläufer von dem, was wir heute Next Generation Sequencing oder kurz NGS nennen. Ende der 90er Jahre haben mehrere Forschungsgruppen parallel ähnliche Methoden entwickelt, alle basierend auf dem Prinzip, die einzelnen DNA-Bausteine live während der Synthese zu lesen. Das bedeutet, die DNA wird schrittweise kopiert. Jeder neu eingebaute Baustein, also jede Base, ist bereits mit einer eindeutigen Farbe markiert. Diese wird direkt nach Einbau erkannt und digital gespeichert. Danach wird die Farbmarkierung chemisch entfernt und ein neuer Zyklus beginnt. Ein neuer farblich markierter Baustein kann in die nächste Position eingebaut werden und so weiter. Das Schlüsselmerkmal am NGS war aber die Möglichkeit, ganz viele Sequenzierungen gleichzeitig durchzuführen, also in riesigen Mengen parallel. Erreicht wurde das durch die Automatisierung der einzelnen Reaktionen. Anfang der 2000er kamen die ersten kommerziellen, automatisierten NGS-Plattformen auf den Markt, Am bekanntesten und bis heute am weitesten verbreitet sind Geräte der Firma Illumina.
Beim Next Generation Sequencing werden im Vergleich zur Sanger-Sequenzierung also sehr viele DNA-Stücke gleichzeitig analysiert. Durch Automatisierung verringert sich der manuelle Aufwand deutlich und der Durchsatz ist viel höher und die Kosten sind ziemlich gesunken. Kann man deshalb heute komplette Genome viel schneller und günstiger sequenzieren?
Ja, das kann man, genau. Der Trick des NGS ist, dass die gesamte DNA erstmal in ganz viele kleinere Stücke zerschnitten wird. Dann werden diese Fragmente alle einzeln, aber zeitlich gleichzeitig, also parallel kopiert und gelesen. Das passiert in ganz vielen Reaktionen. Am Ende liegen also tausende einzelner gelesener DNA-Schnipsel vor und der Computer puzzelt daraus anhand eines Referenzgenoms oder Überlappungen der Sequenzen das komplette Genom wieder zusammen.
Wenn die Sequenzierung heute so viel schneller und günstiger ist, ist die Technik dann am Ende ihrer Entwicklung angekommen?
Da passiert immer noch sehr viel und wir sprechen heute schon vom Third Generation Sequencing. Eine spannende Entwicklung der letzten Jahre ist die sogenannte Long-Read-Sequenzierung. Sie setzt da an, wo NGS an Grenzen stößt. Beim NGS wird die DNA, wie bereits erwähnt, vom Lesen in viele kleine Fragmente zerlegt, die dann später zur Analyse computerbasiert wieder zusammengesetzt werden. Es kann problematisch sein bei strukturellen Veränderungen, wenn zum Beispiel DNA-Abschnitte zwischen Chromosomen hin und her springen oder sich große Abschnitte drehen oder verkehrt herum im Genom eingebaut sind oder bei sich stark wiederholenden Abschnitten. NGS kann hier leicht etwas übersehen oder durch falsches Zusammensetzen sich wiederholender oder überlappender Sequenzen einzelne Abschnitte verlieren. Bei Long-Read-Verfahren werden viel längere DNA-Abschnitte am Stück gelesen, teilweise mehrere 10.000 Buchstaben, statt weniger 100 wie beim NGS. Dadurch können Fehler, die beim Zusammensetzen kleinerer Fragmente passieren, vermieden werden und zum Beispiel repetitive Sequenzen oder springende Abschnitte werden vollständig erfasst.
Long-Read-Verfahren können also viele tausend Buchstaben der DNA am Stück lesen. Wie funktioniert die Methode denn genau? Also wie kommt sie aus, ohne die DNA in kleine Teile zu zerstückeln?
Eine Schlüsseltechnologie hier ist die Nanopore-Sequenzierung von Oxford Nanopore Technologies. Dabei wird ein einzelnes DNA-Molekül durch eine winzige Pore gezogen. Und während es hindurchläuft, werden die einzelnen Buchstaben elektrisch ausgelesen. Die verschiedenen Bausteine verändern das elektrische Signal, das durch die Pore fließt. Und anhand dieser Signale kann dann in Echtzeit analysiert werden, welcher Buchstabe gerade durch die Pore gezogen wird. Das Besondere an der Nanopore-Sequenzierung ist nicht nur die Länge der gelesenen DNA-Abschnitte, sondern auch, dass die DNA vorher nicht kopiert oder vervielfältigt werden muss. Dadurch können selbst Veränderungen und Modifikationen, die direkt auf der DNA sitzen, wie zum Beispiel DNA-Methylierung, erhalten bleiben und mitanalysiert werden. Neben Nanopore gibt es auch die PacBio-Sequenzierung, die ebenfalls sehr lange DNA-Abschnitte lesen kann, allerdings eine andere Methode verwendet.
Ja, das klingt echt nach Hightech. Wenn wir jetzt schon DNA in Echtzeit auslesen können, was bedeutet das denn konkret für die Medizin?
Das war ein Quantensprung. Die Sequenzierung bringt extrem viele Veränderungen in die Medizin. Sequenzierung ist heute schneller, günstiger und viel zugänglicher. Nicht nur an Forschungszentren wird sie zunehmend genutzt, sondern auch an Kliniken und in Humangenetiken. Das ermöglicht personalisierte Medizin. Man erkennt genetische Veranlagungen oder auch, wie jemand auf bestimmte Medikamente reagiert. Damit ist personalisierte Medizin hier ein riesiger Fortschritt, aber auch ziemlich komplex. Das Genom zu lesen ist erst der Anfang, aber zu verstehen und zu interpretieren ist die eigentliche Herausforderung, die noch vor uns liegt.
Unser Genom zu entschlüsseln, das hat die Medizin in den letzten Jahrzehnten enorm verändert. Von der Sanger-Sequenzierung über Next Generation bis zur Long-Read-Sequenzierung. Diese Techniken haben den Weg geebnet für personalisierte Therapien. Und wir stehen da wahrscheinlich erst am Anfang. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt und wie weit wir damit heute in der Praxis sind, hört euch gerne unsere Folge zum Buchstaben G über Genommedizin an. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben T. Mit Jörn spreche ich über Zellteilung und Alterung.